Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Der Beschuldigte heißt Fabrizio Collini, 1934 in Monte Cattini bei Pisa geboren, italienischer Staatsbürger. Der wird beschuldigt, Jean-Baptiste Meyer in der Präsidentensuite des Hotel Circle mit 3 Schüssen in den Kopf getötet zu haben.
Das ist sie, die Ausgangslage für den Fall Collini. Schnell wird dieser Mordprozess aber zu einer Archäologie der düsteren Kapitel deutscher Geschichte. Letztes Jahr war Regisseur Marco Kreuzpaintner noch im Gespräch wegen seiner Drogen-Techno-Serie Beat. Nächste Woche erscheint bereits sein neuester Kinofilm. Und der Tonlagenwechsel könnte nicht härter sein. Der Fall Collini ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ferdinand von Schirach und darin bekommt der junge Anwalt Kaspar Leinen seinen ersten Mordfall zugewiesen. Er soll den Italiener Fabrizio Collini verteidigen, der den deutschen Konzernchef Hans Meyer umgebracht hat. Der Fall scheint zunächst relativ klar, aber das Motiv bleibt noch im Verborgenen. Für Leinen wird diese Verhandlung aber auch zu einer Reise in seine eigene Kindheit, denn Hans Meyer war sein Ziehvater. Dessen Enkelin Johanna wirft Kaspar genau das vor.
Wie kannst du das machen, nach allem, was Großvater für dich getan hat?
Ich bin Anwalt. Als Arzt müsste ich auch einem Serienmörder das Leben retten. Wen könnte ich denn mal fragen?
Soll ich dir jetzt auch noch helfen?
Vielleicht gibt es eine Verbindung zu organisierter Kriminalität. Hat Hans vielleicht mal über Erpressungsversuche
gesprochen? Er hätte niemals rechtliche Grauzonen betreten. Und das weißt du ganz genau.
Nicht mal Insidergeschäfte. Irgendeine mögliche Querverbindung.
Ferdinand von Schirach wollte mit seinem Roman auf das sogenannte Drehergesetz hinweisen. Das ist ein Bundesgesetz von 1969, mit dem es dem Juristen Eduard Dreher, einem früheren NS-Staatsanwalt, gelang, sämtliche Nazi-Verbrechen verjähren zu lassen, indem sie nur als Mittäterschaft eingestuft wurden. Und auch für Regisseur Marco Kreuzpaintner war dieses Gesetz der Antriebspunkt für den Film, wie er mir im Interview diese Woche erzählt hat.
Also das Ausschlaggebende für mich, dass ich das umsetzen wollte, war die unerhörte, für mich bis dato unbekannte Tatsache, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland 1968 von unserem Gesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, ein Gesetz verabschiedet wurde, das zum Effekt hatte, dass Verbrecher aus dem Dritten Reich, Schreibtischtäter, Kriegsverbrecher, Mörder nur noch als Totschläger galten, Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Und ergo 1968, als das Gesetz verabschiedet wurde, alle verjährt waren und damit davongekommen sind, straffrei. Ich wusste nichts von diesem sogenannten Drehergesetz und als ich das gehört habe, darum eine Geschichte zu erzählen und das einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen, mit einem wunderbaren Hauptdarsteller Elias Mbarek, wahrscheinlich unser größter Kinostar, das war eine Herausforderung.
Kaspar Leinen, so heißt der Verteidiger, den Elias Mbarek spielt, das ist eine sehr interessante Figur, weil zunächst beginnt er natürlich die Wahrheit hinter dem Mord an Hans Meyer herauszufinden. Auf der anderen Seite muss er auch über sich selbst nachdenken. Er war quasi der Ziehsohn von Hans Meyer, dem Toten, um den alles kreist. Auf der anderen Seite muss er sich auch mit seiner Identität auseinandersetzen als Deutsch-Türke, der jetzt quasi als Migrant die Verbrechen eines alten Deutschlands wieder aufdeckt. Was ist sein Antrieb?
Ich glaube, dass der ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und das speist sich ja oft bei Personen, die viel Ungerechtigkeit selber erfahren haben, auch daraus. Ich glaube, das können bestimmt auch viele Hörer nachvollziehen. Da erinnert man sich natürlich sofort an Schulhofgängeleien oder Hänseleien oder auf der Arbeit, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ich denke, wer selber Ungerechtigkeit erfahren hat, der kann das nicht leicht aushalten, wenn es irgendwo ungerecht zugeht, sondern das ist Gott sei Dank so ein grundmoralischer Antrieb in uns allen, dass wir hoffen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird.
Ihr Film ist ein Gerichtsdrama und es kreist sehr viel auch Dialoge und Wahrheit. Ist denn das Gericht aber überhaupt ein guter Ort für Wahrheitsfindung? Heiner Lauterbachs Figur sagt einmal, es geht dann auch um Vergleiche und um Arbeitsstunden, die man abrechnen kann. Von Wahrheit ist man dann aber weit entfernt.
Ja, die Wahrheit, es ist ja immer die Frage, was gibt es eine objektive Wahrheit? Weil wenn man dann zum Beispiel Psychologen hört, die würden dann wahrscheinlich sagen, na, die objektive Wahrheit gibt es nicht, weil ein Mensch ist nicht an jedem Tag in der gleichen Kondition zum Beispiel. Da wird es dann schon schwierig. Ne? Hat man jemanden im Affekt ermordet, hätte man dasselbe getan, wenn man ausgeschlafen gewesen wäre 3 Tage vorher. All diese bestimmten Dinge gibt es zu berücksichtigen. In der Fall Collini aber geht es eigentlich um die große Frage, was ist rechtens und was ist Gerechtigkeit? Und da gibt es einen Unterschied, weil rechtens ist natürlich das, was nach der Rechtslage vom Gesetzgeber so gefordert wird, dass es ein Richter auslegen muss im Sinne dieser Gesetzeslage. wohingegen Gerechtigkeit unser persönliches Empfinden in der jeweiligen Zeit natürlich auch, in der wir leben, sind. Und wenn das auseinanderdriftet, dann ist die Gefahr groß, dass in der Gesellschaft Unruhen entstehen, weil natürlich das die Hauptaufgabe ist, die wir dem Staat übertragen, für Ordnung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass was rechtens ist und wir als gerecht empfinden, nicht zu weit auseinanderliegt.
In dem ganz konkreten Fall auch die Frage, ist Schuld eine Verkettung von Umständen, in dem man gefangen ist, wie Sie gerade erzählt haben, oder ist die Schuld eher Zufall, weil man eben auf der einen Seite, in dem Fall von Hans Mayer, auf der Seite der Deutschen war?
Heiner Lauterbach hat dieses berühmte Kohl-Zitat im Film, wo er sagt, er spricht da von der Gnade ihrer späten Geburt und adressiert Kaspar Leinen und sagt ihm damit, seien Sie mal froh, dass Sie nicht zu der Zeit geboren sind wie ich. Das wirkt auf Lauterbach oder auf den Charakter von Lauterbach, auf Mattinger, wirkt das Verhalten von Kaspar Leinen arrogant. Sozusagen, weil er gar keine Ahnung hat, wie er sagt, wie es in diesem Land eigentlich zuging zu dem Zeitpunkt. Und tatsächlich ist es ja auch heute so, aber ich meine, ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die Seelenlage der 50er Jahre einfühlen. Mich interessiert eigentlich vielmehr, wie wir heute damit umgehen. Und nach heutigem Gesichtspunkt ist es natürlich überhaupt nicht haltbar, dass so ein Gesetz in der von uns ja gelobten Bundesrepublik, wo man denkt, wir sind eigentlich relativ gut mit unserer Geschichtsaufarbeitung, auch so ein hässliches Wort, aber umgegangen. Aber wie man sieht hier an der Fall Collini und an den Dreher-Gesetzen, da gibt es noch viel zu erzählen, auch viele spannende Geschichten. Und ja, ich hoffe, dass sich viele den Film ansehen und in diese Diskussion treten. Und darüber hinaus ist ja auch ein spannender Thriller geworden.
Wenn Sie schon sagen, es trifft natürlich auf den gesellschaftlichen Boden heute, diese Geschichte, ist natürlich und Sie haben gerade erwähnt, dass Deutschland mit der Geschichtsaufarbeitung relativ weit ist und dafür auch international gelobt worden ist. Man muss sich aber jetzt fragen, der Fall Collini kommt ins Kino in einer Zeit, wo durch eine gewisse Partei, die AfD, revisionistische Tendenzen und Sprüche relativ aktuell geworden sind. Jetzt gibt es auch die Förderung, dass Besuche in KZ-Gedenkstätten innerhalb der Lehrerausbildung Pflicht werden. Also es ist immer noch Thema. Also Deutschland, der Weltmeister im Büßen, ist kein Weltmeister darin.
Na, vor allem glaube ich, dass die ganz Jungen jetzt, ich bin jetzt 42, meine Lehrer waren Alt-68er, ich bin humanistisch ausgebildet, ich hatte auch noch das Glück, 13 Jahre zur Schule gehen zu dürfen und wo auch Platz da war für Diskussionen und Diskurse dieser Art und man nicht einfach nur als ausgebildet wurde als Industriefutter, sondern man wirklich tatsächlich auch noch hinterfragen durfte. Bei meinen Schwestern, die sind jetzt um die 20, da sieht es mit dem Wissen um das Dritte Reich jetzt nicht so rosig aus, sage ich mal. Und von daher glaube ich, dass in der Tat, auch wenn wir natürlich da nicht mehr von Schuld sprechen können, aber was wir nicht sagen können, ist, dass es uns nichts angeht. Und ich glaube, deswegen muss vermehrt auch da wieder in dieser Hinsicht etwas gelehrt werden. Und wenn es nur ist, um uns für die Zukunft natürlich ähnliche Schrecken zu ersparen.
Jetzt ist das Gerichtsdrama eigentlich ein uramerikanisches Genre. Man könnte auch sagen, dass das amerikanische Justizsystem sehr theatralisch ist und deshalb sehr toll ist fürs Kino. Das deutsche Kino tut sich relativ schwer mit dem Justizdrama an sich. Wie sind Sie damit umgegangen? Wussten Sie, dass das letztendlich auch etwas ist, was man stark amerikanisch vielleicht eher erzählen muss?
Denkt man jetzt so. Ich habe es aber gar nicht so stark amerikanisch. Ich habe weder einen Hammer bei mir im Gericht, noch laufen die wahllos rum. Ich habe mir zweimal erlaubt, dass einmal Kaspar Leinen und einmal Herr Mattinger aufstehen darf, weil ich mir natürlich dessen bewusst bin, dass die deutsche Gerichtsbarkeit ein Verwaltungsakt ist. Und in dem Wort Verwaltungsakt, da hängt jetzt nicht so viel Unterhaltung drin. Also von daher muss man natürlich gucken, wie man zu dem Zeitpunkt, wenn man dann ins Gericht geht, die Figuren hoffentlich emotional so aufgeladen sind, dass man jetzt dann auch über die Richterin, die wunderbar gespielt von Katrin Striebeck hier, was sich auf deren Gesicht abzeichnet, ist letzten Endes wie das Pendel, das ausschlägt in die eine oder andere Richtung, die oft auch selber nicht weiß, wie sie jetzt eigentlich juristisch und schon gar nicht moralisch sich verhalten soll. Weil natürlich bleibt Collinis Tat ein Akt von Selbstjustiz. Und auch diese Diskussion ist natürlich spannend zu sagen, wie weit würde ich eigentlich gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht gerecht ist. Würde ich so weit gehen und würde Selbstjustiz üben? Also der Staat muss meines Erachtens dafür sorgen, dass es so weit nicht kommt.
Aber Sie dynamisieren ja auch den Gerichtssaal. Es ist eine sehr agile Kamera, die Sie auch gerne häufig direkt an den Rücken klemmt. Also Sie mussten schon dagegen arbeiten, gegen diesen recht starren Ablauf einer Prozessordnung, die quasi etwas unordentlich machen, damit es filmisch erzählbar wird.
Ja, aber sich an Ordnungen abzuarbeiten, macht am meisten Spaß. Nee, aber die Kamera von Jakub Benjarovic ist wirklich eine sehr bewegte Kamera. Er hat eine ganz klassische Echt-Cinemascope, Hollywood-Kamera, Kameratechnik eingesetzt dafür, mit sehr vielen Schienenfahrten und sehr viel mehr Aufwand auf Kamerabühne als auf Kameralicht, lustigerweise hier bei dem Film. Sieht aber toll aus, aber die Kamerabewegungen sind eigentlich fast wie so, man wird dadurch so zu so einem Spielball zwischen den Kräften und das unterstreicht hoffentlich die Spannung und ja, die Emotionen in dem Film noch.
Die Emotionen kommen ja auch, weil man sieht, dass neben dem großartigen deutschen Cast ist auch ein international sehr, sehr tollen Schauspieler gibt. Franco Nero spielt den Fabrizio Collini. War das ein Wunsch von Ihnen, dass er diese Rolle spielt, oder ist das Casting-Zufall?
Nee, es ist kein Casting-Zufall, sondern es ist tatsächlich der bewusste Casting-Vorschlag von Franziska Aigner und auch Martin Moskowitsch von der Konstantin gewesen, der aber auf sehr fruchtbaren Boden bei mir gefallen ist, sozusagen. Ich hätte mir nur nicht vorstellen können, dass wir den unbedingt bekommen. Bin dann, nachdem er das Drehbuch gelesen hat und ihm das gefallen hat, hat er mich nach Italien, nach Rom eingeladen. Und wir hatten ein Mittagessen zusammen, das damit endete, dass erst mein Plastikstuhl zusammenbrach, ich auf dem Boden saß und er mir dann aufhalf, sich hinsetzte und daraufhin seinen Stuhl zusammenbrach. Und irgendwie, wie wir so beide auf dem Boden sitzen und den Plastikscherbenhaufen waren, das klingt jetzt ein bisschen ausgedacht, ist es aber wirklich nicht. Da fühlte man sich irgendwie einander nahe und seitdem ist diese Nähe auch nur noch gewachsen. Und ja, mit so einer Hollywood-Legende, der 140 Hauptrollen seit 1954, das muss man sich mal vorstellen, gespielt hat, da ist es natürlich für einen immer noch hoffentlich jung gebliebenen Regisseur mit 42 Jahren ein Geschenk.
Marco Kreuzbandner, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das harte Los einer Kirgisin in Moskau, eine kindergerechte König-Artus-Legende und das letzte Abenteuer eines krebskranken Mädchens in Kenia. Davon erzählen die Kinoneustarts der kommenden Woche.
Blutend hetzt eine Frau durch den Schnee. Sie läuft gekrümmt, denn sie hat gerade eine Geburt hinter sich. Als niemand aufpasste, sprang sie einfach aus dem Fenster der Geburtsstation. Aika heißt die Heldin des gleichnamigen Spielfilms. Die junge Frau ist aus Kirgisien nach Moskau gekommen. Sie wollte ein anderes Leben als ihre Schwester mit den 5 Kindern. Nach einer Vergewaltigung wurde Aika schwanger. Ihren Job hat sie deswegen verloren. Jetzt, nachdem sie das Baby zurückgelassen hat, geht sie wieder auf Arbeitssuche.
Zeig mal deine Papiere. Deine Arbeitserlaubnis ist abgelaufen. Du bist schon über ein Jahr hier.
Fertig.
Aber einen Augenblick noch, in 2 Minuten. Es gibt jetzt mehr Kontrollen und dann schieben sie dich ab. Das brauche ich.
Aika hat nicht mal mehr Geld für ihre Schlafkoje in der überfüllten Absteige. Der russische Regisseur Sergei Dvorzovoy, der 2008 in Cannes für seinen Film Tulpan über das Hirtenleben in Kasachstan ausgezeichnet wurde, schildert in Aika eine abstoßend schmutzige Welt. Mit atemloser Kamera jagt er den Zuschauer seiner Heldin hinterher, mitten in unbeschreibliches Elend. Aber Dvorzovoys Blick ist nie mitleidig. Samal Yeslemova, für ihre Rolle in Cannes als beste Darstellerin prämiert, spielt Aika als unerbittliche Kämpferin, die für jedes noch so hoffnungslos scheinende Problem einen Ausweg sucht. Das macht diese atemberaubende Milieustudie, die schonungslos, aber auch ohne Zynismus auf die Menschen im Dreck schaut, so fesselnd. Warmherzigkeit erfährt Aika dort, wo es am wenigsten zu erwarten ist. Der Film ist eine Qual, aber so packend realistisch, dass man kaum wegschauen kann.
Hilfe! Kann mir jemand helfen?
Hey, lass ihn in Ruhe!
Badass wird auf dem Schulhof wieder mal gehänselt, aber sein bester Freund Alex kommt zur Hilfe. Die beiden 12-Jährigen sind verlachte Außenseiter und die Helden des britischen Fantasy-Abenteuers Wenn du König wärst. Als Alex vor den Rowdies auf ein altes Fabrikgelände flieht, steht er plötzlich vor einem Stein. In ihm steckt ein altes Schwert, er zieht es raus und zeigt es Badass.
Sieh mal, auf dem Griff steht etwas. Frag mal den Google-Übersetzer.
Das ist Latein. Es bedeutet das Schwert von Artus.
Erstmal glauben die Jungs an einen Witz, aber dann taucht in der Schule dieser skurrile neue Schüler auf.
Alexander Elliot! Du bist es, der das Schwert herausgezogen hat!
Der Junge entpuppt sich als Zauberer Merlin und verkündet Alex, dass er König Artus Nachfolger sei und England vor todbringender Gefahr retten müsse. Regisseur Joe Cornish nennt Spielbergs E.T. als Inspiration für seinen Film. Eine Gruppe Jugendlicher muss gemeinsam ein Abenteuer bestehen und ein Außenseiter wird zum Helden.
Heil dir, dem ehemaligen und zukünftigen König.
2011 gelang Cornish mit seinem bemerkenswerten Debütfilm Attack the Block, in dem eine Bande von Teenagern aus sozialem Brennpunkt gegen Außerirdische kämpft, eine glaubwürdige Geschichte über jugendliche Solidarität. Sein neuer Film zeigt weniger Gespür. Im Bemühen, die Geschichte mit Zombie-Fantasy-Spektakel zu aktualisieren, lässt der Film trotz eines witzig-charismatischen Teenager-Merlins nicht nur Zauber vermissen. Es bleibt auch zu wenig Zeit, die Teenager zusammenwachsen zu lassen. Lagerfeuer statt Dauerjagd wäre wirkungsvoller gewesen. Ein äußerer Gegner schweißt zusammen, scheint der Film sagen zu wollen, aber das funktioniert, siehe Brexit, nur bedingt. Als Heldin fühlt sich auch die Hauptfigur des kenianisch-deutschen Spielfilms Supermodo. Die 9-jährige Jo ist unheilbar an Krebs erkrankt. Weil sie Superhelden verehrt, will ihr die Schwester weismachen, Jo hätte Superkräfte.
Gib mir mal das Salz. Nein, 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 nein. Kannst du nicht deine Superpower benutzen? Versuch es einfach.
Schließ die Augen.
Die Schwester bewegt heimlich den Salzstreuer. Um Joe die letzten Wochen so angenehm wie möglich zu machen, weiht die Schwester das ganze Dorf ein und alle machen mit. Wenn die geschwächte Joe mit den Jungs Fußball spielt, lassen sich alle von ihr wegdrängen. Regisseur Likarion Wainana hat ein vor Lebenslust sprudelndes Abenteuer inszeniert, das den tieftraurigen Hintergrund nie verdrängt und realistisch von dieser dörflichen Lebenswelt erzählt. Joe weiß, dass alle nur Theater machen, aber sie spielt mit, weil sie spürt, dass sie damit auch den anderen hilft. Wainana findet in seiner Geschichte über die Kraft der Empathie eine berührende Schönheit, die dieses Dorf und seine Bewohner zum Strahlen bringt.
Christian Bernd über Aika, Wenn du König wärst und Supermodo, 3 Kinoneustarts der kommenden Woche.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Die ganze Erde strahlt unter der südlichen Sonne. Zitronengelb, Schwefelgelb, grünlichgelb. Alles unter einem Himmel, der von der Hitze gebleicht ist. Welch ein Land. Ist das. Es verschlingt mich so sehr, dass ich ganz darin aufgehe. Ich vergesse alles.
Ja, wenn sich Top-Schauspieler einen Bart wachsen lassen und schwitzend in der Sonne Südfrankreichs Ölfarben mischen, dann haben wir es mit einem Vincent van Gogh-Biopic zu tun. So häufig wurde das Leben des Malers bereits verfilmt, zum Beispiel wie gerade gehört mit Kirk Douglas, dass man ruhig von einem eigenen Genre sprechen müsste. Nächste Woche kommt die nächste Annäherung an das Farbengenie in die Kinos. Wie das Ganze gelungen ist, das erfahren Sie bei uns.
Sie verwirren sich selbst mit Ihren Bildern.
Ich bin meine Bilder. Ich möchte meine Vision mit Menschen teilen, die nicht sehen können, was ich sehe und wie ich es sehe.
Gut, aber warum?
Weil meine Vision näher an der Wirklichkeit der Welt ist. Ich kann den Menschen das Gefühl vermitteln, wie es ist, lebendig zu sein.
So beschreibt Vincent van Gogh sein Credo seinem Arzt, kurz nachdem er sich das linke Ohr abgeschnitten hat. Kein Maler wurde so häufig ins Zentrum eines Spielfilms gerückt wie der Niederländer Van Gogh. Kirk Douglas spielte ihn sensibel und verletzlich in Vincente Minellis Ein Leben in Leidenschaft. Tim Roth spielte den Maler als ständig Suchenden in Robert Altmans Brüderporträt Vincent und Theo. Und Jacques Dutronc verkörperte unter der Regie von Maurice Pialat einen geisterhaften, rohen Van Gogh. Ab Donnerstag können wir Willem Dafoe dabei zusehen, wie er den Begründer der modernen Malerei in Julian Schnabels Spielfilm Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit versucht, eine Form zu geben. Wie hier zum Beispiel im Austausch mit seinem Kollegen und Freund Paul Gauguin.
Wenn ich die Natur betrachte, dann sehe ich das Band, das uns alle vereint, vielleicht klarer. Die vibrierende Energie, aus der Gottes Stimme spricht. Manchmal ist sie so stark, dass ich das Bewusstsein verliere.
Ach, komm schon.
Ich schwör's dir. Und nach einer Weile, da wache ich auf und weiß nicht mehr, wo ich bin und was ich tue.
Pass auf, Vincent. Die Zeit wird kommen, dass Maler nicht mehr nach Modellen arbeiten und vor der Natur sitzen müssen. Und weißt du warum? Weil die Natur das ist, was wir hier in unseren Köpfen sehen. Nichts weiter.
Julian Schnabel hat sich mit seinen Künstlerbiografien, zum Beispiel über den amerikanischen Graffiti-Künstler Basquiat oder den kubanischen Schriftsteller Reinaldo Arenas, einen Namen gemacht. Nun also Van Gogh. Susanne Burg traf den Regisseur, der auch Maler ist, zum Interview und wollte eingangs von ihm wissen, wie er sich denn der historischen Figur Vincent van Gogh genähert hat.
Nun, es geht ja immer auch um die Orte, an denen ein Gemälde entstanden ist. Und deswegen wollten wir Van Gogh so zeigen, wo er seine letzten Jahre verbracht hatte. Und im Film zeigen wir eben diese Gemälde und er selber hat ja Landschaftsbilder gemalt und ist selber dann auch Teil dieser Landschaft geworden. Er wurde ein Teil davon. Und die Gemälde, die er malt, dann muss man sich immer fragen, wie zeigt man das? Wenn es nur um ein Objekt geht, dann stellt sich immer die Frage, wo hat dieses Objekt gestanden? Und wenn es um seine Malereien geht, die in einem Café ausgehangen haben, dann muss man sich auch ganz genau fragen, welche Bilder haben in diesem Café gehangen? Wenn es um die Bilder geht, die in der Nervenheilanstalt gehangen haben, dann muss man sich auch fragen, welche Bilder haben dort gehangen? Und dann geht es darum, sich die Fragen zu stellen, wie zeigt man Zeit? Zeigt man einfach nur eine Art von Akkumulation oder welchen Narrativ wird man da verwenden? Wie visuell will man das erzählen? Wie viel soll sich eigentlich nur nur über eine Tonebene erschließen? Wie emotional soll das sein? Wie sehr wollen wir versuchen, eine Gefühlswelt darzustellen? Und ein Gemälde selbst kann ja nicht sprechen. Es sagt aber eigentlich alles, was du wissen willst. The painting is not speaking. You're just looking at this thing, but it's telling you everything you need to know.
Fangen wir doch mal mit der Erzählweise an. Es gibt zwischendurch immer wieder Dialoge, zwischen Van Gogh und seinem Malerfreund Paul Gauguin zum Beispiel. Sie unterhalten sich über ihr Kunstverständnis, über ihr Verhältnis von der Natur zur Kunst. Diese Dialoge sind sehr lang. Dann gibt es immer wieder Filmpassagen, in denen sehr lange gar nicht gesprochen wird. Wie haben Sie diese Erzählstruktur entwickelt?
Because people don't talk all the time.
Nun, Menschen reden ja nicht immer nur. Und die Frage ist dann immer, wie verbinden wir das Schweigen, wie verbinden wir die Musik, wie verbinden wir die Gespräche, wie betten wir das in die Filmhandlung ein? Das soll ja irgendwo fühlbar sein. In dieser sehr langen Szene mit Mads Mikkelsen, der einen Priester spielt in der Nervenheilanstalt, die dauert 11 Minuten, aber eigentlich redet nur Mads Mikkelsen. Und Van Gogh schaut ihn eigentlich nur an und wir sehen es aus dem Blickwinkel von Van Gogh. Der Zuschauer wird sozusagen zu Van Gogh. Und die Frage ist, was wollen wir ausdrücken? Und Maler reden gerne über das Malen. Sie reden darüber, was sie sehen. Und wenn sie über Kunst reden, dann reden sie über das Leben. Und es gibt diese lange Sequenz in der Natur, wo Vincent van Gogh einfach nur läuft. Aber so lernen wir ihn kennen, so lernen wir auch seine Welt kennen. Und das ist ja eine Szene, wo er natürlich nicht redet. Und wenn dann die Menschen auftauchen, dann sind wir genau bei ihm. Und wenn er dann wieder mit jemandem redet, nachdem er lange nicht gesprochen hat, dann koloriert das in gewisser Weise auch eine Szene. Und dann gibt es eine Schlüsselszene zwischen Gauguin und Van Gogh, wo sie sich streiten. Und Van Gogh rennt einfach nur aus der Kirche. Gauguin läuft ihm hinterher, aber kann ihn nicht mehr sehen. Und dann redet erst einmal nur Gauguin. Und er verlässt dann sozusagen diesen Ort. Dann gibt es eine Schwarzblende. Man hört noch etwas, ohne dass man genau weiß, was geschehen ist. Und wenn wir Van Gogh wieder sehen, dann trägt er einen Verband am Kopf. Das heißt, wir fühlen, hier ist etwas passiert. Und wir imprägnieren uns sozusagen mit dem, was geschehen ist, ohne dass wir dem Zuschauer alles vorkauen möchten. Alles, was geschieht, geschieht in einem gewissen Jetzt. Die Schauspieler reden streckenweise direkt in die Kamera. Das ist so, als würde man direkt mit dir als Zuschauer sprechen. Und wenn man die Szene mit dem Priester noch einmal aufgreift, er reagiert nur auf das, was Van Gogh ihm erzählt hat. Und der Film möchte eine gewisse Gegenwart herstellen. Es handelt sich hier nicht um ein klassisches Biopic, was irgendwann in einer entfernten Zeit in einem entfernten Land gespielt hat. Und deswegen wechseln die Dialoge auch manchmal vom Englischen ins Französische. Es ist immer gerade das, was wir gebraucht haben in dem Moment. Und die Kinder, die beispielsweise Van Gogh unterbrechen bei seiner Arbeit, das sind ja keine Schauspieler, die reden also auch direkt in die Kamera. Da passiert sehr viel in dieser Szene mit dem Wind. Van Gogh fühlt sich gestört, unterbrochen in seiner Arbeit. Und das ist auch eine Konfrontation, nicht nur für ihn, sondern auch für das Publikum.
And it's also a confrontation to the audience.
Was den visuellen Stil angeht, Film ist Bewegung, Malerei ist statisch, auch wenn Van Gogh in seinen Bildern malerisch viel mit Bewegung arbeitet. Wie wollten Sie dieses Verhältnis zwischen Bewegung und dem Einzelbild gestalten? Manchmal arbeiten Sie zum Beispiel mit Slow Motion, sodass die Filmbilder ja fast in ein Einzelbild übergehen.
Really, we're not trying to make a movie into a painting.
Der Film versucht ja nicht, die Gemälde von Van Gogh in irgendeiner Weise zu erklären. Das war zumindest nicht unsere Absicht, sondern wir erzählen in der ersten Person von Van Gogh und man fühlt sozusagen, was innerhalb dieser Gemälde geschieht. In gewisser Weise ist das eine Art Meditation, wenn man einem Bild gegenübersteht. Man ist ja auch immer alleine und dann redet man ja meistens auch nicht, wenn man alleine vor einem Bild steht. Das ist eine gewisse schweigende Erfahrung, die man dann macht. Und was man natürlich spürt, ist, dass es eine Bewegung der Kamera gibt. Das heißt, man soll eine gewisse Nervosität und eine gewisse Aufgeregtheit, die bei Van Gogh stattgefunden hat, durchaus spüren. Und er hat sich ja sehr viel bewegt, wenn er gemalt hat. Und er war ja auch oft in einem innerlichen Zustand der Erregung, wenn er gemalt hat. Aber es ging uns keinesfalls darum, seine Gemälde zu illustrieren. Und dann habe ich, und ich weiß gar nicht genau, warum ich das getan habe, oft ein gelbes Gel vor die Kameralinse getan. Und das schaffte natürlich gewisse Probleme, was die Kontinuität anbelangt. Da gibt es eine Szene, da rennt Van Gogh aus der Nervenheilanstalt und er sieht plötzlich alles gelb. Und wir haben ja immer versucht, aus seinem Blickwinkel heraus alles zu erzählen und er war da eben schrecklich aufgeregt. Und die Kamera geht zurück auf den Boden und normalerweise würde man dann auf den Himmel schwenken und dann ist der Himmel blau, aber bei uns ist er gelb. In einer späteren Einstellung wird er aber wieder blau, dann versteht der Zuschauer schon, dass es sich ursprünglich natürlich um einen blauen Himmel handelt. Und es ist einfach eine Intuition gewesen, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Und im Schneideraum haben wir dann gewisse Entscheidungen getroffen, was wir von seiner inneren Welt zeigen möchten. Und so entsteht eben natürlich auch ein gewisses Drama. Und Gefühle versuchen wir natürlich beim Beobachter damit zu evozieren, auch mit diesem Wechsel zwischen Blau und Gelb, weil es, wie gesagt, immer um seinen Blickwinkel geht. Und deswegen fühlten wir uns in gewisser Weise ziemlich frei, dass wir ästhetisch so etwas machen konnten. Und wir haben ja auch mit der Schärfe gespielt. Wir haben mit einer Vorsatzlinse gedreht, die im unteren Bildabschnitt unscharf war und in der Mitte des Bildes scharf. Dann haben natürlich viele gefragt, was ist hier los? Was stimmt hier nicht mit dem Film? Das scheint ja ein Fehler zu sein. Und wir haben dann streckenweise gesagt, ja, das stimmt, das ist ein Fehler, aber wir haben es einfach im Film belassen.
No, just a mistake, but we left it in the film.
An einem Punkt im Film sagt Van Gogh, ich fühle mich wie ein Fremder, wie im Exil. Und die Frage ist ja, war er fremd oder war die Welt nur noch nicht bereit für seine Malerei?
I think he did feel like an exile.
Er war durchaus ein Exilant und seine Gemälde sind auch emblematisch dafür. Aber Sie haben ja eben auch das Wort emotionaler Zustand erwähnt und genau darum geht es. Es geht um diesen emotionalen Zustand. Ich bin mir aber gar nicht sicher, dass ich genau weiß, was ich da wirklich ausdrücken wollte. Es geht nicht immer darum, dass 2 plus 2 4 ist. Vielleicht sind 2 plus 2 in diesem Fall 164. Ich weiß nicht genau, was ich da geschaffen habe. Ich habe eher eine Frage gestellt, als dass es mir gelungen wäre, hier eine Antwort zu geben. Und man kann als Zuschauer darin baden, in diesem Film, und sich neu in ihn hereinversetzen. Baden or re-enter
if you wanted to see it again. Der amerikanische Regisseur Julian Schnabel im Gespräch mit Susanne Burg über seinen neuesten Spielfilm Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Seit Mittwoch heißt es wieder in Wiesbaden Go East. Die mittlerweile 19. Ausgabe des Festivals des mittel- und osteuropäischen Films zeigt 109 Filme aus 39 Ländern. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer liegt dieses Jahr der Schwerpunkt auf den Veränderungen und Umbrüchen im sogenannten Ostblock. Wolfgang Martin Hamdorf hat mit Filmemachern über ihre Lebenserfahrungen und Kinogeschichten des Postkommunismus gesprochen.
Ein alter Mann und sein Enkel streiten sich in einer engen Plattenbauwohnung. Sie lieben sich, aber sie verstehen sich nicht. Der Großvater lebt immer noch streng nach seinen altsowjetischen Idealen, während sein Enkel vom großen künstlerischen Aufstieg in einer neuen Welt träumt. Aber der Alte ahnt längst, dass seine Welt der Orden, der heroischen Kriegserinnerungen, der Panzerparaden und eingelegten Gurken nur noch in der versteinerten Welt Weißrusslands unter dem Diktator Alexander Lukaschenko weiterlebt. Und auch dem Enkel ist bewusst, dass ihn seine tänzerische Begabung nicht auf die großen Bühnen dieser Welt gebracht hat, sondern er sich sein Geld hart mit Striptease auf trostlosen Junggesellinnen-Abschiedspartys in Provinzdiskotheken verdient. Für den 36-jährigen Regisseur Andrei Kuzilla spiegelt sein Dokumentarfilmdebüt Strip and War eine Bewusstseinsspaltung seiner Heimat wider.
Beide Männer leben in Weißrussland. Aber der eine lebt in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft mit allen Wünschen nach sozialem Aufstieg und Bequemlichkeit. Der andere lebt auf der gleichen Fläche in einer großartigen Sowjetunion. Das ist die Wirklichkeit in Weißrussland.
30 Jahre nach dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs erzählen Filmemacher aus Ost- und Mitteleuropa von Generationskonflikten und den Schattenseiten postkommunistischer Wirklichkeit. So führt der Eröffnungsfilm God Exists, Her Name is Petunia in ein kleines Dorf in Mazedonien. Dort wirft der Priester jedes Jahr am 6. Januar, dem orthodoxen Weihnachtsfest, ein Kreuz in den Fluss. Die jungen Männer müssen es so schnell wie möglich aus den eiskalten Fluten holen. Aber zum Entsetzen der versammelten Gemeinde springt diesmal auch eine junge Frau ins Wasser und hält das Kreuz triumphierend in die Höhe. In der archaischen Dorfgemeinschaft wird die Stimmung bedrohlich. Regisseurin Theona Struger-Mitewska erzählt über den Konflikt einer jungen arbeitslosen Historikerin mit ihrer archaischen Dorfgemeinschaft viel über die schwierige Situation von Frauen in postkommunistischen Ländern zwischen archaischen Traditionen und Moderne.
Mit dem Krieg und dem Ende Jugoslawiens sind wir in eine Periode der Hysterie eingetreten, die bis heute anhält. Ein hysterischer Nationalismus und religiöser Fanatismus. Jeder will sich definieren als Angehöriger einer Ethnie oder einer Religion. Das alles ist absurd, als ob es keine wichtigeren Probleme auf der Welt
gäbe.
Die Protagonisten der Spiel- und Dokumentarfilme in Wiesbaden kämpfen gegen Lebensumstände, die sie einengen. Der junge Weißrusse, der von der Tanzkarriere träumt, die junge Mazedonierin, die trotzig ihr Kreuz behalten will, oder der rumänische Journalist in Afghanistan, der einer Verschwörung auf die Spur kommt, die bis in die Spitzen der rumänischen Gesellschaft reicht, aber über die nie ein Medium berichten wird. Oder der Oppositionspolitiker in dem ungarischen Dokumentarfilm Hungary 2018, der gegen die mächtige Regierungspartei bei den Wahlen scheitert. Viktor Orbán hat es wieder geschafft. Bei den Wahlen zum ungarischen Parlament am 8. April 2018 hat er die absolute Mehrheit bekommen. Ein großer Kampf liegt hinter uns, sagt er und dankt allen, die für ihn gebetet haben. In ihrem Dokumentarfilm Hungary 2018 dokumentiert Regisseurin Esther Haydu den Wahlkampf des weit abgeschlagenen Oppositionspolitikers Ferenc Gyurcsány, aber auch die Propagandaauftritte von Orbáns regierender Fidesz-Partei, die mit primitiven Fake News und Gerüchten, Ressentiments und Vorurteile bei den Wählern auf dem platten Lande schürt. Warum ist Orbáns Angstpolitik so erfolgreich in einem Land, das vor 30 Jahren als erstes den eisernen Vorhang einriss? Esther Haydu.
Die rechtsextreme Regierung nutzt eine sehr einfache Methode. Die Menschen sind arm, enttäuscht, ohne Zukunftsperspektiven. Und weil jeder auch positive Selbstbestätigung braucht, vermittelt ihnen die Regierung, sie sollen stolz auf ihre weiße Hautfarbe, auf ihre christliche Religion und ihre ungarische Staatsangehörigkeit sein. Dann werden die Feinde definiert. Die westeuropäischen Länder, Brüssel, die EU generell und natürlich die Flüchtlinge. Also die mit einer anderen Religion und einer anderen Hautfarbe. Sie vermitteln den Leuten ein Selbstwertgefühl und sehen Hass auf alle, die anders sind.
Christian, Catholic and white and creating hate.
Dass das Ende des Kommunismus nicht immer zu einem Happy End führte und der Postkommunismus nicht immer die beste aller möglichen Welten ist, zeigen die eingeladenen Filmemacher beim Go East Festival in Wiesbaden auf erfrischend vielfältige Weise. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs setzen sie sich kritisch mit dem Status quo ihrer Gesellschaften auseinander. Mit Korruption, Frauenfeindlichkeit, Xenophobie und Rechtsextremismus, mit alten und neuen Barrieren. Deutlich wird dabei, in 30 Jahren Postkommunismus sind viele Mauern gefallen, aber viele sind neu errichtet worden.
Alte und neue Mauern im Bericht vom Go East Film Festival in Wiesbaden. Das Festival des ost- und mitteleuropäischen Kinos läuft noch bis Dienstag. Lange mussten sie warten, aber am Montag ist es soweit. Dann beginnt die 8. und letzte Staffel von Game of Thrones. Insgesamt 80 Stunden Filmzeit beträgt dann diese epische Erzählung über ein Fantasy-Mittelalter. Game of Thrones wird kultisch verehrt und für viele gilt diese Serie als beste Serie der letzten Zeit. Was macht aber die Qualität der HBO-Produktion überhaupt aus? Sind es die Bilder, die exzellenten Schauspieler oder dann doch die blutigen und freizügigen Handlungsverläufe?
Gefallen dir Spiele, kleiner Mann? Spielen wir ein Spiel. Lauf zu deinem Bruder. Je schneller du bei ihm bist, desto schneller siehst du ihn wieder. Das war's. So geht das Spiel. Ganz einfach.
Nein, du musst schon laufen. Haben wir abgemacht.
So sind die Regeln.
Ein Ausschnitt aus Game of Thrones und über die ganzen Bezüge und Bedeutungen dieser groß angelegten Serie habe ich vor der Sendung mit Hartwig Tegeler gesprochen, der sich selbst gerne in die Welt der Königreiche von Westeros versetzt. Beginnen wir doch ganz direkt jetzt, da Game of Thrones zu Ende geht. Was macht oder machte den großen Erfolg dieser Fantasy-Serie überhaupt aus?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage und man könnte auf diese Frage antworten mit einer Gegenfrage. Warum denn eigentlich interessieren uns heute Shakespeares Königsdramen? Ich möchte hier jetzt wirklich keinen literarischen Qualitätsvergleich anstellen, aber eben doch die Frage, warum sind diese machtbesessenen mörderischen Könige und Königinnen des englischen Dichterklassikers denn heute immer noch so faszinierend? Und die allgemeinste Antwort ist natürlich, weil sie etwas von uns, dem Menschen, seiner Verfasstheit, wenn man so will, jenseits des historischen Gewandes in unserem Heute zeigen. Und meines Erachtens verhält es sich eben genauso auch mit Game of Thrones.
Grob gesagt geht es ja in der Sendung ja um Politik, um Machtkämpfe, Kriege, Religionen, um Inzest und auch um Intrigen.
Genau, und das ist eben, wie Sie sagten, also ein episches Fantasy-Mittelalter-Gemälde, das auf sehr komplexe Weise ausgebreitet wird. Übrigens ohne dramaturgische Hänger. Das ist ja auch mal eine Leistung bei dieser Länge Filmzeit. Die Story für alle nicht Game of Thrones Fans geht so, der alte König, der die Ordnung zusammengehalten hat, stirbt. Das Reich bricht auseinander, das Chaos folgt. inklusive Interessenskonflikte, wechselnden Bündnissen und so weiter. Und das eben, deswegen bin ich mir sicher, triggert bei uns heute so ein Gefühl von Unsicherheit an. Also etwas, das wir gut kennen, dass nämlich die Ordnung oder wir die Angst haben, dass die Ordnung der Welt und der Boden über dem Chaos allzu fragil ist. Und zu diesem Gefühl dieser Unsicherheit paart sich eben noch ein weiteres, dass die Verhältnisse nämlich extrem unübersichtlich sind. Wer ist wessen Freund? Wer will uns übervorteilen? Oder, um jetzt mal in der Logik von Game of Thrones zu sprechen, wer will uns vom Thron stürzen und sich selber breit machen? Ja, und schlagen wir einfach mal nur jeden Morgen die neuesten Nachrichten aus dem Oval Office auf oder eben schauen wir uns den nächsten Loop in den Brexit-Verhandlungen an, wo man ja manchmal den Eindruck hat, dass hier Drehbuchautoren am Gange sind. Ja, oder im Serienkosmos, welchen nächsten Schachzug plant die böse Königin Cersei? Es ist eben so, ob Science-Fiction oder Horrormeer oder Western-Träume oder jetzt eben fiktives Mittelalter. Ich glaube, immer wenn wir ergriffen sind, bedeutet dieses Ergriffensein eine Mischung aus Angst und Faszination. Und so eben, um es mal etwas allegorisch zu sagen, funktioniert das Spiel der Filme bei uns auf der unbewussten Ebene.
Naja, und Angst ist ja auch ein gutes Stichwort, denn die Bedrohung der Welt durch die Apokalypse ist ja auch im Zentrum von Game of Thrones fest verankert und auch ein gutes Spannungselement für Serien sowieso.
Ja, sowieso. Hier geht es um den drohenden Klimawandel, aber nicht als drohender Klimawandel, sondern als Metapher gibt es die Entsprechung, die sogenannten weißen Wanderer und ein Heer der lebenden Toten, sie drohen, die Menschen auszurotten und die Botschaft lautet, nur wenn alle Menschen gemeinsam diese Bedrohung bekämpfen, werden sie überleben, was eben nicht alle Menschen aus bestimmten Interessensprioritäten so sehen. Die einen wollen den Klimawandel nicht wahrhaben, die anderen glauben nicht, dass die weißen Wanderer existieren. Auch das ist, glaube ich, ein Subtext in der Serie, an den wir Zuschauer heute andocken und Game of Thrones erzählt, also wie ich glaube, eben hat so viele Triggerpunkte für unsere zeitgemäßen Ängste.
Diese Komplexität auf der einen Seite hat auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Genremechanismen, die bedient werden müssen. Also neben diesen Machtkämpfen und Intrigen gibt es Drachen und Riesen. Da denkt man im ersten Moment vielleicht, wenn man vielleicht nicht der allergrößte Fantasy-Fan ist, vor allem an den Herrn der Ringe. Überhaupt Tolkien und seine ganzen Mittelerde-Epen. Ist dieser Vergleich dann doch einer, der nahe liegt oder hinkt er etwas?
Naja, er liegt nah und hinkt doch gleichzeitig, wenn es um den Gehalt geht. Also bei Tolkien ist es ja dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Die Welt, die ja dort entworfen wird, die ist ganz einfach gestrickt. In Game of Thrones ist nun eben, und das macht es natürlich für uns heute vielleicht doch ein Tick weit spannender, das ganze Panorama ist viel komplexer, viel breiter und wie ich eben auch schon sagte, viel verwirrender. Da wechseln nicht nur im Äußeren viele permanent die Fronten. Auch die vermeintlich Guten sind extrem scharf auf den Thron und die vermeintlich Bösen entwickeln sich im Laufe der Erzählung zu was ganz anderem. Mitunter nehmen wir zum Beispiel Tyrion Lannister, das ist der kleinwüchsige Sohn der einen Herrscherfamilie, wunderbar gespielt von Peter Dinklage. Der ist zunächst ein Säufer und Hurenbock und entwickelt sich dann von Staffel zu Staffel tatsächlich zu so etwas, wenn es denn das überhaupt gibt in der Serie, zu einem moralischen Zentrum.
Spiegelt sich denn dieses Bild der Unsicherheit der Zeit auch in der Art und Weise, wie erzählt wird in Game of Thrones?
Ja, und das finde ich auch natürlich formal sehr spannend, dass das da drin steckt. Also ich rede jetzt beispielsweise, ich nehme nur mal einen Punkt heraus. Ich rede vom Sterben der Hauptfiguren. Also bisher, aus meiner Sicht, sind wir es ja gewohnt, dass unsere Helden uns im Prinzip bis zum Abspann die Hand reichen und uns nicht allein lassen in dieser Meer von Horror oder Abenteuer. Und das ist in Game of Thrones ganz anders, weil da nämlich in der ersten Staffel, in Episode 9, stirbt die Hauptfigur, das ist Sean Bean, das ist ein Star, in gewisser Weise der einzige Star, der da ganz am Anfang in Game of Thrones mitspielte, der stirbt, der wird geköpft und dieser gerechte, harte, von mir aus liebevolle Herrscher und Vater, den er spielte, der uns eben an die Hand hätte nehmen können für den weiteren Verlauf, so die Alternative zum verkommenen König, der ist tot, der ist raus. Und was löst das bei uns aus? Dieses Gefühl wie eine Drohung. Nichts ist sicher in dieser Welt von Game of Thrones. Nichts hat Bestand, jeder ist immer gefährdet. Du kannst dich eben auf nichts verlassen.
Winter is coming. Zum letzten Mal beginnt die Reise nach Westeros. Für alle Fans in der Nacht zum Montag, Staffel 8 beginnt dann von Game of Thrones. Über die unterschiedlichen Bezüge und Bedeutung dieser Fantasy-Saga sprach ich mit meinem Filmkritiker-Kollegen Hartwig Tegeler. Vielen Dank.
Gerne.
Bei der politischen und humanitären Krise in Venezuela ist noch immer keine Lösung in Sicht. Derzeit werden zwar wieder internationale Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz ins Land gelassen, aber die Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen Regierungslager und Bevölkerung sind für viele Beobachter hoffnungslos verfahren. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und welche Rolle spielten dabei die Mechanismen des Rechtspopulismus? Der venezuelanische Dokumentarfilm El Pueblo Soy Yo, Das Volk bin ich von Carlos Oiteza, versucht, diese Verbindungslinien zu ergründen. Burkhard Birke hat für uns den Film gesehen und mit dem Regisseur gesprochen.
O están conmigo o están contra mí.
Para el populismo, el mundo es un mundo de bien y de mal.
In Gut und Böse teilt der Populismus die Welt. Und so hört man den 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez mit den Worten: Entweder ihr seid für oder gegen mich. Hier der gute Präsident Chavez, der Erbe des legendären Simón Bolívar, Befreier Südamerikas vom Joch der Spanier, und auf der anderen Seite die bösen Imperialisten aus den USA, das Unternehmer- und Bürgertum, die alle gegen die Interessen des Volkes arbeiten. Ja, das Volk, in Analogie zum Sonnenkönig Ludwig XIV., aus dessen Mund das Zitat »Der Staat bin ich« stammte, beschwörte Hugo Chavez immer wieder, er sei das Volk. Wohin das führen kann, zeigt der Dokumentarfilm von Carlos Oiteza gleich am Anfang. Menschen, die im Müll nach Essbarem suchen, Krankenhäuser in dekadentem Zustand, Menschen, die über Hunger und mangelnde Versorgung klagen. Das erdölreichste Land der Welt steht am Abgrund. Regisseur Carlos Oiteza:
No es una película combativa.
Das ist kein kämpferischer Film, sondern es geht darum, das Phänomen des Populismus und die Konsequenzen aufzuzeigen, und zwar am Beispiel Venezuelas. Aber es steht modellhaft für das, was in anderen Ländern passieren könnte. Wer eine Chronologie des Aufstiegs von Hugo Chavez in allen Details erwartet, wird enttäuscht. Am Aufstieg des einstigen Putschisten Hugo Chavez zu einem der populärsten gewählten Präsidenten Venezuelas zeigt Oiteza aber nach Kapiteln geordnet die Mechanismen des Populismus auf. Man nehme einen charismatischen Führer, kreiere ein Feindbild, identifiziere sich mit dem Volk, nicht mit Bürgern als individuell denkenden Wesen, schaffe ein Gemeinschaftsgefühl, attackiere und beschränke ganz allmählich die freie Presse, das freie Unternehmertum und die demokratischen Institutionen und kontrolliere die tragenden Säulen der Gesellschaft, die Erdölproduktion und das Militär. Geschickt mischt Oiteza Originalton der Präsidenten Hugo Chavez und gegen Ende auch von Nicolas Maduro mit Archiv und aktuellen Bildern und überlässt das Einordnen verschiedenen Politologen, Soziologen, Ökonomen und Historikern, wie dem Mexikaner Enrique Krause, der den Film mitproduziert hat. Die Frage der Einkommensverteilung ist ein zentrales Thema für eine gerechte Gesellschaft. Der Populist verteilt im Gegenzug für politische Gefolgsamkeit, sagt Enrique Krause. Bis auf den heutigen Tag funktioniert das System in Venezuela. Nur die Getreuen bekommen noch die sogenannten Bolsas Club, die subventionierten Lebensmittel. Chavez indes kam in einer Phase an die Macht, als die rein auf Erdöleinnahmen ausgerichtete venezolanische Wirtschaft in einer tiefen Krise steckte und profitierte später von einem nie dagewesenen Boom.
Chavez tuvo el sueño feliz de hacer un socialismo sin trabajar.
Chavez träumte davon, einen Sozialismus zu schaffen, in dem man nicht arbeiten musste. Das Land glaubte, man könne zu den glorreichen 70er Jahren zurückkehren, weil Geld reinkam, aber Chavez hat es übertrieben, sagt Regisseur Oiteza. Armut und Vermögensverteilung sind in einem Land wie Venezuela das zentrale Thema, das Populisten ausschlachten können. In Europa und den USA spielen Religion und Rasse zudem eine zentrale Bedeutung für den Aufstieg der Populisten. Parallelen zu populistischen Führern wie Trump in den USA oder Bolsonaro in Brasilien drängen sich auf, wenn der Film über den Umgang mit der Presse und der Wahrheit spricht. Wir verfolgen ein sehr ambitioniertes Entwicklungsprogramm für das Land. Dafür benötigen wir Privatinitiative. Ich appelliere an alle, ich bin doch nicht der Teufel. Ich bin ein Mann, der brüderlich gemeinsam mit allen Ländern Lateinamerikas, den USA und der ganzen Welt zusammenarbeiten wird. Diese Absichtserklärung des frisch gewählten Hugo Chavez enttarnt Carlos Oteiza durch Statistiken und Fakten als Lügen. Verstaatlichte Industrien, enteignete Bauern und Unternehmer, vor allem das Versagen des Staates als Unternehmer, werden ebenso dargestellt wie systematische Attacken und Einschnitte in die Pressefreiheit. El pueblo venezolano no debe comprar ni un solo ejemplar de esos periódicos. Das Volk dürfe kein einziges Exemplar dieser Zeitungen kaufen. Es würde schön manipuliert. El Tiempo aus Kolumbien verstelle die Wahrheit. Die Zeitung Nacional sei Lakaie des Imperialismus. So wie Chavez damals, attackiert auch Donald Trump heute. Die Presse ständig spricht von Fake News. Die Schwarz-Weiß-Färbung ist in Venezuela extrem. Markenzeichen bei Chavez war zudem seine Omnipräsenz in den Medien durch stundenlange Programme wie etwa Hallo Presidente und parallele Aufschaltung sämtlicher TV- und Radioprogramme, wenn er etwas sagen wollte. Es ist die heuchlerische Art des Populismus, Meinungsfreiheit vorzugaukeln und die Zensur und die Diktatur langsam sozusagen durch die Hintertür einzuführen. Genau solche Mechanismen will Oteiza mit seiner Dokumentation aufzeigen, sozusagen als Lehre und Warnung zugleich.
Vivimos una incertidumbre.
Wir leben in Ungewissheit. Wann gibt es wieder Strom? Wann ist die Regierung am Ende? Wird es friedlich bleiben? Werden wir in ein paar Monaten noch ärmer sein als jetzt? Das wissen wir nicht. Ich bleibe hier. Ich glaube an mein Land, an die Venezolaner. Ich bin müde und habe Angst. Aber ich mache weiter, weil ich sehe, dass ich nicht der Einzige bin, der rausgeht und demonstriert. Den Mut der Verzweiflung setzt Regisseur Carlos Oteiza einem Populismus entgegen, der das erdölreichste Land der Welt an den Abgrund getrieben hat.
Ursachen und Wirkung des Rechtspopulismus am Beispiel der Lage in Venezuela. Davon erzählt der Dokumentarfilm El Pueblo Soy Yo. Am Montag wird eine der intelligentesten und scharfzüngigsten europäischen Schauspielerinnen 60 Jahre alt. Die Britin und zweifache Oscar-Gewinnerin Emma Thompson kann dann auf eine lange und vielfach dekorierte Bühnen- und Filmkarriere zurückblicken. Derzeit setzt sie sich sehr effektiv und lautstark für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche ein und verweigert die Zusammenarbeit mit Menschen, die im Zuge der MeToo-Debatte mit ihren anzüglichen Verhaltensweisen aufgefallen sind. All diese Energie bündelt sie regelmäßig auch in ihren vielfältigen Rollen, die Anna Wollner in ihrer Top 5 der besten Thompson-Auftritte zusammengestellt hat.
Jungs, die einzigartige Mrs. P.L. Travers, die Schöpferin unserer über alles geliebten Mary.
Poppins.
Wer sonst?
Mary Poppins. Nie und nimmer nur Mary.
Platz 5. Saving Mr. Banks von John Lee Hancock. 2013.
Emma Thompson als Mary Poppins-Erfinderin P.L. Travers nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund. In der disneyhaften Entstehungsgeschichte des Disney-Klassikers gibt Thompson die verbitterte und störrische australische Autorin und bereitet allen Beteiligten schlaflose Nächte.
Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich fürchte, unsere Bekanntschaft wird nicht von Dauer sein.
Wie kommen Sie darauf?
Weil sich diese Bücher schlicht und ergreifend nicht anbieten für das Gezirpe und Herumgehopse. Nein. Daraus wird kein Musical.
Mit sehr biederen Klamotten und einem strengen Blick taucht Travers bei Walt Disney auf. Emma Thompson verwandelt die steife Lady zur Sympathieträgerin, spätestens als das erste Mal ihr Fuß im Takt der Musik wippt. So sieht es aus, das britische Understatement in der Welt von Mickey Mouse.
Räubermann ist kein Wort.
Wir haben es erfunden.
Dann enterfinden Sie es wieder.
Spielt Thompson hier noch die Erfinderin des berühmtesten Kindermädchens der Welt, spielt sie auf
Platz 4
die Antithese zu Mary Poppins.
Eine zauberhafte Nanny von Kirk Jones, 2005.
Zauberhaft ist hier am Anfang gar nichts, denn Thompson, die nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, basierend auf einem berühmten Kinderbuch, wird zum Kindermädchen Nummer 18 der Familie Brown.
Nach dem, was ich gehört habe, sind Ihre Kinder äußerst undiszipliniert.
Nein! Gott, welche Mutmaßung!
Sie sind verspielt.
Welches sind Ihre wesentlichen Schwierigkeiten?
Bis zur Unkenntlichkeit verändert. Mit Knollennase, Warze, schiefen Zähnen und durchdringendem Blick kehrt Emma Thompson hier ihre vermeintlich böse Seite hervor und genießt das übertrieben durchtriebene Quälen der Kinder.
Platz 3. Tatsächlich Liebe von Richard Curtis, 2003.
Auch wenn die Kultromanze ein Episodenfilm ist, der Blick von Emma Thompson, als sie merkt, dass im Weihnachtsgeschenk ihres Mannes nicht das erwartete Collier drin ist, ist Gold wert.
Das ist ja vielleicht eine Überraschung.
Eine CD. Joni Mitchell, Donnerwetter.
Zur Weiterführung deiner emotionalen Ausbildung.
Ja, genau. Liebe Güte. Das ist ja fantastisch.
Ein Augenaufschlag und 15 Jahre Ehe werden hinterfragt. Mehr Verzweiflung in einem Moment kann man nicht spielen.
Habt ihr was dagegen, wenn ich mich einen Augenblick zurückziehe? Die Eistorte war so mächtig.
Für die Jane Austen-Verfilmung
Sinn und Sinnlichkeit von Ang Lee, 1995.
Auf
Platz 2
gewann Thompson ihren zweiten Oscar, allerdings nicht als Schauspielerin, sondern als Drehbuchautorin.
Du hast Shakespeare abgehandelt, Scott, alle möglichen Versformen. Noch ein Treffen wird genügen, um seine Ansichten über die Natur und seine romantischen Neigungen darzutun. Dann wäre alles gesagt und ihr müsst euch trennen.
Die Geschichte um das turbulente Liebesleben zweier Schwestern, die nach dem Tod des Vaters von ihrem Anwesen vertrieben werden, steckt voller kleiner, ironisch-witziger Eigenheiten. Thompson, eigentlich zu alt, um eine 19-Jährige zu spielen, trumpft wieder mit ihrer zurückhaltenden britischen Reserviertheit auf, an der Seite von Kate Winslet, Alan Rickman und Hugh Grant. Ein Meisterwerk, zu Unrecht von vielen als Schnulze verurteilt. Auch auf
Platz 1
gibt es noch einen vermeintlichen Kostümschinken.
Wiedersehen in Howards End von James Ivory. 1992.
Der Film, für den Emma Thompson ihren bisher einzigen Schauspiel-Oscar bekommen hat. Neben Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave und Anthony Hopkins spielt sie in diesem englischen Sittengemälde der Jahrhundertwende eine der unkonventionellen Schlegelschwestern, die mit ihren liberalen Ansichten auf die erzkonservative Familie Wilcox trifft.
Es ist sinnlos, drum herum zu reden. Die Affäre letzten Sommer war für beide sehr unerfreulich. Denken Sie nicht auch so? Die beiden sind vom Typ her so, dass sie sich verlieben, aber nicht zusammenleben können. Ich fürchte, dass in 9 von 10 Fällen die Natur in die eine Richtung zieht und die menschliche Natur in die andere.
Thompson als Margaret Schlegel, so schreibt es die LA Times, sei die stärkste Figur in dieser Romanverfilmung, der moralische Kompass in einer Gesellschaft im Umbruch. Keine Frau, die sich den Gepflogenheiten anpasst, sondern aufrührerisch und laut wird. Genau wie Emma Thompson selbst.
Und was habe ich getan? Ich habe einen Hummerkopf aus Pappmaché gebastelt.
Was hören wir da eigentlich für ein Gejaule?
Vollbild, das Filmmagazin, gibt es für Sie zum Nachhören jederzeit im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Nächste Woche an dieser Stelle dann das erste Serienquartett 2019.